aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch ihr hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei dem Letzten an bis zu den Ersten. Da kamen die um die 11. Stunde angeworben waren und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber auch die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch ein jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sprach zu einem von ihnen, mein Freund, ich tu dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will mit dem, was mein ist? Siehst du darum scheel, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Gemeinde, beim schnellen Hinsehen auf diese Geschichte, ich kann es drehen und wenden, wie ich will, sorgt sie, gemäßigt formuliert, für Irritation. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diese Geschichte hören? Beim Vorbereiten auf diese Predigt gingen mir viele Einwände durch den Kopf. Die einen arbeiten sich kaputt und die anderen werden auch voll bezahlt. Die einen stehen untätig in der Sonne und den anderen läuft von der Arbeit der Schweiß übers Gesicht. Oder mir schenkt auch niemand etwas. Und bei dieser Erfahrung, das nächste Mal fange ich auch erst um 5 Uhr an zu arbeiten. Ich habe großes Verständnis für den Ärger der Arbeiter, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Wo sehen Sie sich in dieser Geschichte? Von frühester Kindheit Mitarbeit in der Gemeinde, Jungscharleiter, Chor oder ein Spätbekehrter und dann gleicher Lohn für alle. Oder gibt es vielleicht doch für den, der 70 Jahre mitgearbeitet hat, einen besseren Platz im Himmel? Wie kam es zu dieser Geschichte? Jesus wird von Petrus gefragt, Meister, was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir dir nachfolgen und alles zurückgelassen haben? Jesus geht auf diese Frage ein und er gibt Antwort in Form dieser Geschichte, die aus dem Alltag gegriffen ist und von den Menschen sofort verstanden wurde. Mancher hat vielleicht aus eigener Erfahrung dort auf dem Marktplatz gestanden und hat auf einen Arbeitgeber gewartet. Die Tagelöhner warten auf einen, der ihnen Arbeit gibt. Der Lohn, ein Betrag, der reicht, um Essen, Kleidung, Miete für einen Tag und für die ganze Familie zu bezahlen. Für Sparen und Neuanschaffung blieb eigentlich wenig Spielraum. Brachte er weniger nach Hause, war es zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig. Und während der Traubenernte wurden viele solcher Arbeiter gesucht. Also unser Arbeitgeber geht morgens um 6 das erste Mal auf den Marktplatz und hält Ausschau. Er findet, er wird einig, was den Lohn angeht. Sie bekommen ihre Arbeit zugewiesen. Dann geht er um 9, um 12, um 15 und um 17 Uhr wieder und sucht Mitarbeiter. Die einen arbeiten den ganzen Tag, die anderen nur eine Stunde und alle erhalten den gleichen Lohn. dass den Langzeitarbeitern der Kragen platzt, kann ich irgendwie verstehen. Diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, so mögen sie ihren Chef angefahren haben. Wir haben uns abgeschuftet und bekommen genauso viel wie diese Faulenzer. Vielleicht waren es tatsächlich Faulenzer und sie sagen zwar, uns wollte keiner, aber hätten sie nicht schon früher dort auf dem Platz stehen können? Ich glaube, wir haben keine Schwierigkeit, den Inhalt der Geschichte zu verstehen. Aber bei der Bezahlung wird unser Gerechtigkeitsempfinden deutlich gestört. Ich habe zwei Kontrastgeschichten dazu gefunden. Die eine ist von dem norwegischen Dichter Jens Peter Jacobsen. Er erzählt in seinem Roman Nils Lyne von einem Mann, der Gott ablehnt, obwohl er sich heimlich nach dem Trost des Glaubens und nach Frieden sehnt. Aber er will ehrlich vor sich selbst sein und lieber die Trostlosigkeit eines gottlosen Lebens bis zuletzt durchstehen, als knieweich und aus Schwäche religiös werden. Er wird vom Schicksal hart mitgenommen, der Tod bricht in seine geliebte Familie ein und manchmal geht ein tiefes Bedürfnis nach Trost durch sein Herz. Aber er bleibt hart und lehnt auch in der letzten Stunde den Seelsorger ab, obwohl er dessen Tröstung heimlich begehrt. Nun lässt der Dichter den Hausarzt, der diesen Patienten liebgewonnen hat, sagen: Wenn ich Gott wäre, so würde ich diesen Mann weit eher selig machen als solche, die im letzten Augenblick sich bekehren. Er lässt sich nicht, Bild des Gleichnisses gesprochen, auch nicht um 17 Uhr zur Mitarbeit in dem Weinberg zur Hinwendung an den lebendigen Gott einladen. Eine andere Geschichte: Um 325 nach Christus starb mit 28 Jahren der Rabbi Bun Bahia. Einer seiner Kollegen hielt die Trauerrede und kleidete sie in Form eines Gleichnisses. Es verhält sich so, so begann er, wie mit einem König, der eine große Zahl von Arbeitern gemietet hatte. 2 Stunden nach Arbeitsbeginn besichtigte er die Arbeiter. Er sah, dass einer von ihnen sich durch Fleiß und Geschicklichkeit vor allen anderen auszeichnete. Er nahm ihn bei der Hand und wandelte mit ihm auf und ab bis zum Abend. Als die Arbeiter kamen, um ihren Lohn zu empfangen, erhielt jeder Arbeiter die gleiche Summe wie die anderen alle. Da murrten sie und sagten: Wir haben den ganzen Tag gearbeitet und dieser nur 2 Stunden und trotzdem hast du ihm den vollen Lohn ausgezahlt. Doch der König gab zurück: Damit tue ich euch kein Unrecht. Dieser Arbeiter hat in 2 Stunden mehr geleistet als ihr den ganzen Tag. Ebenso schloss die Trauerrede, hat Rabbi Ben Bahia in den jungen Jahren seines Lebens mehr geleistet als mancher Erkraute in 100 Jahren. In diesen Geschichten stehen sich gegenüber der Weinbergbesitzer oder der Arbeitgeber, der die Leistung des jungen Mannes ausdrücklich belohnt, und auf der anderen Seite der Dichter, der seinen Helden lieber gottlos sterben lässt, als dass er die Güte Gottes noch annimmt. Nun stellt sich die Frage: Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg sagen? Mein erster Satz auf diese Frage lautet: Alle meine eingangs kritischen Gedanken zum Verständnis dieses Gleichnisses sind beim genauen Hinsehen auf die handelnden Personen verflogen. Sehen wir uns die handelnden Personen genauer an. Da ist der Weinbergbesitzer. Und ich denke, es ist unbestritten, dass hiermit der lebendige Gott gemeint ist. Im Gleichnis fragt Jesus: Stört dich die Güte Gottes? habe mir dann die Frage gestellt, wie wird die Güte Gottes in der Bibel beschrieben? Ich kann nur ein paar Stichworte nennen. Erstes steht mir der Psalm 23 vor Augen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Au und führet mich frisches Wasser. Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Güte Gottes, er, der lebendige Gott, ist mein Hirte, der über meinem Leben steht, der über dem Leben der Arbeiter dort im Weinberg steht. Oder David und seine Verfehlung. Ich finde es eine besondere Geschichte in der Bibel, dass dieser Mensch, der Ehebruch begeht und der dafür sorgt, dass einer ums Leben kommt, dass dieser Mensch die Vergebung Gottes erfährt, dass Gott sich diesem Menschen annimmt und dass dann in der Bibel über diesem Menschen steht, nachdem der David Buße getan hat und seine Schuld bekannt hat, dass über diesem Menschen in der Bibel steht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie wird die Güte Gottes in der Bibel beschrieben? Er vergibt, er trägt Schuld nicht nach. Oder die andere Geschichte, David und Goliath, wie Gott diesem David hilft, in dieser schwierigen Situation zurechtzukommen. In der Bibel stehen Geschichten von der Güte Gottes, die in unseren Alltag hineinsprechen. Da ist die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, die mir ja auch immer wieder gefällt, wie Gott dem Ehepaar, die da gerade heiraten, hilft, als der Wein ausgegangen ist. Und wie er dafür sorgt, dass dieses Ehepaar noch das Fest fröhlich zu Ende bringen kann. Oder da ist die Geschichte von der verlorenen Axt, als der Elisa und seine Prophetenschüler ihr Gemeindehaus erweitern wollten und die ausgeliehene Axt ins Wasser fällt. Und der Elia dafür sorgt, dass er mit dieser Axt weiterarbeiten kann. Und wenn jetzt wir in unser Leben hineinsehen, dann werden wir auch solche Geschichten erfahren, wo Gott in unserem Alltag an schwierigen Situationen geholfen hat, wo wir seine Güte erlebt haben. Oder da sind die fortgelaufenen Esel von dem Vater vom dem späteren König Saul und wie Gott ihnen hilft, diese Esel wieder zu finden. Dass der blinde Bartimäus, der schreit, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und wie Gott, Jesus Christus, diesen Blinden gesund macht. Oder der verlorene Sohn, der nach vielen Irrwegen zu seinem Vater zurückkehrt, von diesem sei dem Vater angenommen und getragen hat. Die Einladung an die mühseligen und Beladenen, der Zuspruch von Vergebung und Erfahrung von Barmherzigkeit. Die Güte Gottes, die steht über denen, die dort im Weinberg arbeiten. Die Güte Gottes steht über uns, die wir in seiner Gemeinde mitarbeiten. Die Güte Gottes umgibt unser Leben, unseren Alltag. Das erleben die Arbeiter dort im Weinberg. Wer sind die Arbeiter, die eingestellt wurden um 6, 9, 12, 15 und 17 Uhr? Ich möchte über diese Arbeiter sagen, Gott zu dienen, für ihn zu leben, das ist ein Privileg, das ist ein Vorrecht, denn ich habe einen Herrn, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, der mit mir Gemeinschaft haben will, der mich in Gemeinschaft mit ihm ruft. Der Weinberg ist die Gemeinde und die Arbeiter sind die Menschen, die dem Ruf in die Nachfolge, den Ruf in die Mitarbeit gefolgt sind. Und ich könnte jetzt all das, was ich von der Güte Gottes gesagt habe, nochmal wiederholen. Diese Arbeiter erleben den Schutz des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Diese Arbeiter erleben, dass dieser lebendige Gott mein Leben, dass er sich ausgedacht hat, dass ich in dieser Welt stehen darf. Diese Arbeiter erleben den Schutz dieses Herrn. Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt, der erfährt Bewahrung. Diese Arbeiter im Weinberg erfahren den Zuspruch von Vergebung in Ehe, Familie und Gemeinde, Zuspruch von Vergebung in ihren Beziehungen. Diese Arbeiter dort im Weinberg, sie erfahren Sinn für ihr Leben. Ja, auch die Erfahrung von Leid, Schmerz und Krankheiten bleibt ihnen sicher nicht erspart. Aber sie sind darin nicht alleine, sondern sie haben den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Arbeiter, die Gemeindeglieder, die Menschen, die ihr Leben dem lebendigen Gott anvertrauen, leben in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Sie stehen unter dem Schutz des Gottes, der mich geschaffen hat. Ich bin sein Gedanke und ich muss nicht allein durch meinen Alltag gehen. Ich erlebe die Güte Gottes und ich erlebe in der Gemeinde, Gemeinschaft, ich erlebe Fürbitte, wie andere Menschen für mich eintreten. Ich erlebe Anteilnahme an meinem Ergehen. Ich erlebe Leitung durch den Heiligen Geist und ich erlebe Korrektur, wo ich vielleicht falsche Wege gehe und ich erlebe Ermahnung und Trost. Arbeiter im Weinberg sind die Menschen, die unter der Gegenwart Gottes leben, sind die Menschen, die in Gemeinschaft mit anderen Menschen ihren Alltag, ihr Leben bestreiten können. Das Verwunderliche nun, diese Privilegierten murren. Sie sind unzufrieden mit diesem Herrn. Wollen Sie wirklich denen, die das Geschenk eines Lebens mit Jesus in späteren Jahren angenommen haben, wollen Sie diesen Menschen das Leben mit Jesus neiden? Wie sieht nun das Leben derer aus, die den Ruf zur Mitarbeit nicht gefolgt sind? Die sich dem Ruf zur Mitarbeit, zur Nachfolge gänzlich verschlossen haben. Ich möchte antworten mit dem, was der norwegische Dichter Jens Peter Jacobsen über seinen Helden Lins Lyne schreibt. Er schreibt über ihn, er sehnt sich heimlich nach Frieden, nach dem Trost des Glaubens und es bleibt ihm verwehrt. Er verharrt lieber in der Trostlosigkeit seines gottlosen Lebens, als sich in die Arbeit, die Gegenwart Gottes zu stellen. Er erlebt lieber die schweren Stunden seines Lebens, ohne Trost für sein Herz anzunehmen. Und er verwehrt in den letzten Stunden seines Lebens Trost durch einen Seelsorger. Ich habe mir beim Aufschreiben die Frage gestellt, ist das nicht viel zu düster, wenn du das Leben eines Menschen ohne den lebendigen Gott so beschreibst? Mitarbeiter in der Gemeinde Gottes leben unter dem besonderen Schutz und der Gegenwart des lebendigen Gottes, der mein Leben in der Hand hat. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Und wenn ich das Gleichnis, so wie gerade beschrieben, unter diesen Gesichtspunkten betrachte, wer sind die handelnden Personen in diesem Gleichnis, dann bin ich unendlich dankbar dafür, dass mich der lebendige Gott schon mit jungen Jahren in seinen Weinberg gerufen hat. Dieser Ruf in den Weinberg ist Sinn und Erfüllung des Lebens. Ich möchte sagen, dieser Ruf in den Weinberg ist damit schon ein kleines Stück Himmel, ein Stück Seligkeit. Wie erleben wir unser Christsein? Als Belastung? Ja, wir kennen Belastung. Als Leiden? Ja, wir kennen auch Leiden. Aber wer sich mit der Gnade des lebendigen Gottes beschenkt weiß, wer sich von Gott geliebt weiß, Wer Gott lieben darf, dem ist das Glück und eine unerhörte Lebenserfüllung. Ich wage zu sagen, der wird in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott Frieden, Glück, Befriedigung und Lebenserfüllung erhalten. Jesus sagt, Petrus, du wirst 100-fach belohnt werden und ewiges Leben bekommen. Können wir den umgekehrten Gedanken denken, kommt nicht alle Qual des Lebens, kommt nicht der Ehrgeiz, an dem wir uns zerreiben, kommt nicht die Sorge, die uns den Schlaf nimmt, das unruhige Gewissen, das uns anklagt, kommt das alles nicht gerade daher, wenn Menschen aufgehört haben oder es nie geworden sind, Mitarbeiter Gottes zu sein? Liegt nicht die Sinnlosigkeit unseres menschlichen Lebens in der Ablehnung des Dienstes für Gott? Jesus kann dieses Gleichnis vom Verdienen und vom Lohn so erzählen, wie er es erzählt hat, weil er weiß, welche tiefe Lebenserfüllung der Mensch erfährt, der mit dem Willen Gottes im Einklang lebt. Die Frage des Petrus nach dem Lohn wurde ausgelöst durch die Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling. Herr, wir haben vieles für dich aufgenommen, sind Entbehrungen eingegangen. Was wird uns dafür? Ist die Rückfrage vermessen? Kann es nicht sein, dass die Hitze des Tages uns reifen lässt, uns zurüstet, uns befähigt, stark macht, Perspektiven aufzeigt, in Gottes Liebe leben und dass wir dieses Leben in der Gegenwart Gottes nicht mehr missen wollen? Gibt es überhaupt ein erfüllteres Leben als eines Jüngers, eines Mitarbeiters Gottes? Wie steht es nun mit den Spätheimkehrern, die sich in den letzten Minuten ihres Lebens zum Dienst ins Reich Gottes rufen lassen? Sollen wir so machen wie der Nils Lühne und ihm vorwerfen, dass sie nicht in ganzer Konsequenz den Dienst verweigert haben? Bleibt bei allem Nachdenken nicht die Größe der Liebe des Weinbergsbesitzers das Entscheidende. Jesus lenkt in dieser Geschichte unser Blick auf die Güte Gottes. Und diese Güte Gottes, mit diesem Gott zu leben, darum geht es in diesem Gleichnis. Und wie gesagt, wenn ich diese Geschichte von den handelnden Personen mir ansehe, dann gewinnt sie etwas von der Freundlichkeit und Sorge um mein Leben, die der lebendige Gott hat. Das ist mein Wunsch, dass wir auch durch diese Geschichte Gott als den erkennen, der unser Leben in seiner Hand hat und der uns trägt und der uns zum Ziel bringen will. Amen.